Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotter am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Im Mittelpunkt geht es heute um einen Befund, der leichte, manchmal ausgeprägtere Beschwerden verursacht, die sich aber dann plötzlich erheblich auch zuspitzen können. In manchen Lebensaltern treten sie gar nicht so selten auf und hinter ihnen können sich viele Ursachen verbergen. Den muss auf die Spur gekommen werden und das kann schon Detektivarbeit bedeuten, die manchmal sehr rasch erfolgen muss. Andere Male lässt sich zuwarten und gar nicht so selten gehen die Beschwerden auch von allein wieder weg oder die Ursache wird erkennbar, zum Beispiel eine akute Infektion. Die Rede soll heute im Schwerpunkt sein von unklaren Bauchschmerzen und immer wieder gibt es zum Beispiel auch Abklärungsnotwendigkeit bei Frauen durch Hinzuziehung der Gynäkologie oder eben bei Kindern auch durch die Pädiatrie. Aber ein unklarer Bauch ist nun einmal die Domäne eines Bauchchirurgen. Er oder sie holt dann die anderen Fachgebiete mit ins Boot. Näheres zu diesem Krankheitsbild, also den unklaren Bauchschmerzen im weiteren Verlauf der Sendung bis 11:30. Ich gebe Ihnen mal einen Überblick, was wir heute noch geplant haben. Bis 11:30 nach den Nachrichten um 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin heute konkret über die folgenden Themen. Corona mit dem Virus leben, was heißt das? Und Impfen in Zeiten von Omikron, was sagt der Antikörperspiegel über den Impfschutz aus? Nach den Nachrichten um 11 Uhr schauen wir dann uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas unklare Bauchschmerzen an. Dann geht es um Bauchschmerzen bei Kindern. Und Ihre Fragen zum heutigen Schwerpunktthema, den unklaren Bauchschmerzen, die können Sie ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Unser Experte, mit dem Sie hier ja dann auch live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch und wenn Sie anrufen, ist sie auch kostenlos für Sie. Diese Nummer lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole sie nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und jetzt möchte ich Ihnen den heutigen Experten zu unserem Schwerpunktthema vorstellen. Professor Uwe Wittel ist geschäftsführender Oberarzt und Leiter des Internationalen Pankreaskarzinomzentrums an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Uniklinikums Freiburg. Er war schon öfter zu Themen der Bauchchirurgie bei uns in der Sendung gewesen. Wir haben ihn ja hier auch dann im Studio zu Gast gehabt. Das hilft mir jetzt heute in Pandemiezeiten, wo er uns per Leitung zugeschaltet ist, ihn mir dann auch vorzustellen. Oder wir stellen uns so gegenseitig dann vor, wenn wir reden. Herzlich willkommen heute in der Sendung, Professor Wittel.
Guten Morgen.
Bei Ihrem Fachgebiet, Herr Professor Wittel, mögen manche ja vermuten, dass es bei dem heute zu besprechenden Beschwerdebild ja zum Chirurgen geht und der sieht dann zu, dass er so schnell wie möglich zum Skalpell oder eben zu den modernen Möglichkeiten der Schlüssellochchirurgie, Laparoskopie eben halt greift, um Klarheit zu haben, was da los sein könnte und dann gleich Ordnung schafft und vielleicht ist dann auch alles wieder gut. Ist diese Annahme richtig oder absolut falsch?
Also diese Annahme ist natürlich weder richtig noch absolut falsch. Man kann das nicht so verallgemeinern. Auch in der Chirurgie muss man natürlich wissen, was man behandeln möchte. Das heißt, man muss, bevor man einen Patienten operiert und schaut, ob im Bauchraum alles in Ordnung ist, auch eine gewisse Diagnostik vorher machen. Und im Prinzip muss man eigentlich vorher wissen, was man letztlich operieren möchte.
Also einfach nur mal so rumgucken, das bringt nichts. Man braucht die gezielten Hinweise dann aus dem ganzen diagnostischen Prozedere und natürlich aus der Vorgeschichte als allererstes, um dort eine Idee zu haben. Fangen wir doch mal mit den Strukturen an in der Bauchhöhle, die überhaupt solche Signale wie Bauchschmerzen aussenden können. Können das alle Strukturen oder sind das ganz spezielle? Ist das beschränkt durch die Innervierung auf bestimmte Bereiche?
Also nicht alle Organe im Bauchraum haben Nerven, die Schmerz weiterleiten. Der Darm zum Beispiel hat keine Nerven, die Schmerz weiterleiten. Wenn man zum Beispiel Schmerzen bei einer Koloskopie hat, dann ist es der Schmerz durch den Zug am Darm selber, aber nicht durch den Darmschlauch. Alle anderen Organe, insbesondere das Bauchfell, hat sehr viele Nerven. Das heißt, eine Entzündung im Bauchfell ist häufig das, was der Patient spürt. Er spürt also nicht unbedingt das Problem, aber möglicherweise einfach die Folge davon, nämlich, dass sich das Bauchfell entzündet, empfindlich wird und dann dadurch dieser Schmerz im Bauchraum entsteht. Andere Organe selbst haben Nerven, wie zum Beispiel die Gallenblase, die, wenn sie Krämpfe bekommt, eben diese kolikartigen Schmerzen hervorrufen kann.
Das heißt also, durch diese anatomische Gegebenheit haben Sie schon mögliche erste Hinweise. Aber Bauchschmerz ist nicht gleich Bauchschmerz. Ich denke, das steht bei dem, was Sie vom Patienten, der Patientin erfragen, ganz im Mittelpunkt. Was für Qualitäten von Bauchschmerz versuchen Sie da herauszubekommen?
Also, wie Sie schon sagen, die Qualität des Bauchschmerzes ist extrem wichtig. Wir unterscheiden zum Beispiel diesen kolikartigen Schmerz, der damit zu tun hat, dass ein Organ sich möglicherweise gegen einen Widerstand zusammenzieht, wie es beim Darmverschluss auftreten kann oder eben bei der Gallenkolik. Zum Beispiel von ständig anhaltenden Schmerzen oder wandernden Schmerzen, typisch zum Beispiel für die Blinddarmentzündung. Der Schmerz entsteht um den Bauchnabel herum und wandert dann erst sekundär in den rechten Unterbauch hinunter, sodass man hier ein ganz typisches Beschwerdebild hat, bei dem dann die Blinddarmentzündung einfach sehr wahrscheinlich wird, allein schon von dem, was der Patient einem bei der Befragung berichtet.
Das heißt also, gerade diese ganz feine Befragung, wie ging es los, wo saß es, wie hat sich das entwickelt, kann Ihnen schon wichtige Hinweise geben.
Es gibt einige Erkrankungen, die sich allein schon durch die Antworten des Patienten zumindest ein sehr dringender Verdacht erheben lässt, der dann möglicherweise noch durch weitere apparative Diagnostik bestätigt oder widerlegt wird. Und deswegen kommt eben dieser Befragung des Patienten, die wir Anamnese nennen, auch eine ganz besondere Bedeutung hinzu.
Dann kommt ja, wenn Sie all diese Informationen haben, sicherlich die Untersuchung zunächst einmal mit hinzu. Gibt es da Situationen, wo Sie sagen, ich bin mal sehr vorsichtig, bevor ich da überhaupt herumtaste? Also können Sie an jedem Bauch mit unterschiedlichen Vorgeschichten in gleicher Weise da tasten oder kann man da sogar Schlimmeres noch, wenn man da richtig ordentlich reindrückt, verursachen?
Also man kann dabei sicherlich nichts kaputt machen. Diese Angst ist nicht berechtigt. Auf der anderen Seite, aber es tut natürlich sehr weh dem Patienten. Und deswegen ist es selbstverständlich, dass man A, nicht an der Stelle beginnt mit der Untersuchung, wo der Patient sagt, da tut es mir schon ganz furchtbar weh, sondern erstmal ganz vorsichtig in einer anderen Stelle des Bauches anfängt, den Bauch zu untersuchen, um sich eben vorsichtig an diese Stelle heranzutasten. Denn die Stärke des Schmerzes ist nicht das, was wir letztlich beurteilen oder nur sekundär etwas, was wir beurteilen. Es ist mehr die Lokalisation und die Art und Weise, wie sich der Schmerz auslösen lässt und wie er wieder weggeht dann.
Sie ordnen ja dann doch den Bauch auch ein, Oberbauch, Unterbauch, rechts, links. Da gibt es ja auch noch eine Menge wohl von Informationen zu gewinnen. Gibt es da so ganz typische Bereiche, das ist eher dann da oder das ist dann eher da? Sie sind ja Spezialist auch für Pankreas, also für die Bauchspeicheldrüse. Da kann es ja auch Entzündung geben mit Schmerzen. Gibt es da bestimmte Lokalisationen, wo Sie auch schon dann drauf kommen, es könnte dieses oder jenes doch in Betracht kommen?
Ja, wir teilen den Bauch in der Tat in vier verschiedene Quadranten ein. Und es ist sehr wohl so, dass die Schmerzen an oder die Stelle der Schmerzen zumindest am Anfang einer Erkrankung oder solange sie lokalisiert ist, eine Auskunft darüber geben kann, was dem Schmerz zugrunde liegt. Zum Beispiel im rechten Oberbauch gibt es typische Zeichen, die für eine Gallenblasenentzündung sprechen. Im linken Unterbauch ist die Sigma-Divertikulitis in aller Regel lokalisiert. Im rechten dann die Blinddarmentzündung. Die Bauchspeicheldrüsenentzündung ist ein ganz absoluter Besonderfall in diesem Fall, die eben diese Rückenschmerzen verursachen kann oder diesen gürtelförmigen Schmerz verursacht, sodass die Lokalisation des Schmerzes eine sehr große Rolle spielt bei der Diagnostik. Ja.
Wenn Sie da jetzt weiterkommen wollen, Sie haben also gefragt, Sie haben auch getastet, Sie haben da Informationen gewonnen. Welche weiteren Informationen holen Sie dann ein? Was ist der nächste Schritt oder sind die nächsten Schritte, die Sie dort unternehmen, wenn so eine Situation jetzt bei Ihnen auftritt oder sich bei Ihnen vorstellt, ein Patient, eine Patientin?
Also der nächste Schritt nach der klinischen Untersuchung des Patienten ist sicher die Labordiagnose, also die Laboranalyse. Man schaut zum einen nach Entzündungswerten. Sind die Entzündungszeichen des Patienten erhöht? Dann spricht das eben für ein akutes Problem oder sind die völlig unverändert? Dann ist es vielleicht ein Problem, was gar nicht mit Entzündung einhergeht, wie zum Beispiel ein Nierenstein, der auch furchtbare Schmerzen machen kann, der häufig nicht mit einer Entzündung einhergeht.
Das sind jetzt so Laboruntersuchungen. Hilft Ihnen denn Ultraschall, helfen Ihnen Röntgen, machte man früher ja auch, ist das heute auch noch etwas, was regulär dort in Betracht kommt, um weitere Informationen zu liefern?
Also denn neben dem Labor ist selbstverständlich der Ultraschall eine wichtige Untersuchungstechnik. Es gibt Erkrankungen, die sich im Ultraschall exzellent diagnostizieren lassen, zum Beispiel die Gallenblasenentzündung zu nennen. Die lässt sich am allerbesten mit einer Ultraschalluntersuchung diagnostizieren. Man sieht sehr gut die entzündete Gallenblase, diese verdickte Wand, die eine Entzündungsreaktion hervorruft. Man kann eine Blinddarmentzündung im Ultraschall sehen, das kann schon etwas schwieriger sein.
Ja.
Oder man sieht eben Hinweise auf eine Bauchfellentzündung, die dann zur Bildung von Bauchwasser, von reaktivem Bauchwasser führt. Das ist dann ein Aszitis, wird das genannt, wo sich dann zum Beispiel entzündlich durch eine Entzündung ein Bauchwasser bildet oder generell aus anderen medizinischen Gründen sich Bauchwasser gebildet hat. Solche sind Dinge, die man im Ultraschall sehr, sehr gut diagnostizieren kann.
Das heißt also, früher machte man dann ja doch mal, wenn im rechten Unterbauch dann was los war und so ein bisschen die Geschichte übereinstimmte, zur Sicherheit schnitt man dann doch, ich sag's mal ganz grob, bitte widersprechen Sie mir da, ich verstehe von Ihrem Gebiet nichts, schnitt man den Bauch auf und nahm vorsorglich mal lieber den Blindwurm raus. Das würde man heute nicht ohne weiteres machen, sondern da hat man die Möglichkeit doch ja notfalls mehrfach nicht invasiv mit Ultraschall zu gucken, ob sich da etwas verändert und tatsächlich da irgendetwas an der Appendix, also am Wurmfortsatz dann abspielt, oder?
Das ist richtig. Allerdings ist bei dem Wurmfortsatz das Problem, dass eben die Diagnostik dort mitunter so weit gehen muss, um das sicher auszuschließen, dass eine Blinddarmentzündung vorliegt, dass man sogar ein CT durchführen muss. Und dann ist es wieder eine Abwägung, möchte man die Strahlenbelastung durch die Computertomographie wirklich haben oder doch lieber die Bauchspiegelung, die dann bei einem dringenden klinischen Verdacht eigentlich als Indikation, also wo doch die klinische Untersuchung oder ein dringender Verdacht in der klinischen Untersuchung schon ausreicht, um dem Patienten zu einer Bauchspiegelung zu raten. Das Problem mit der mit der Blinddarmentzündung ist, dass eben der Blinddarm auch zum Beispiel etwas versteckt hinter dem Dickdarm liegen kann, dort schlecht zu sehen ist und möglicherweise dann sekundär doch sehr, sehr große Probleme macht, die anderweitig durch eine frühe Spiegelung gar nicht erst aufgetreten werden.
Und mit der Spiegelung kann man dann auch gleich weitermachen und wahrscheinlich sogar auch entfernen dann. Oder,
genau.
Ja.
Genau, den Blinddarm würde man bei der Spiegelung, wir empfehlen dem Patienten immer, wir spiegeln, das ist der Blinddarm entzündet, muss er ohnehin entfernt werden. Ist der Blinddarm nicht entzündet, besprechen wir mit dem Patienten, ob er eine Entfernung des Blinddarms wünscht. Wir würden das eigentlich empfehlen. Es gibt auch eben Veränderungen, die von außen nicht so deutlich zu sehen sind, möglicherweise. Und vor allem, wenn es ein Mensch ist, der das immer wieder schon hatte, möglicherweise eine Differentialdiagnose, wo sich immer wieder ein Chirurg Gedanken machen musste, ist es vielleicht doch eine Blinddarmentzündung. Wenn man den dann eine Spiegelung durchführt, sollte man tatsächlich den Blinddarm entfernen, damit einfach diese Überlegung auch nicht ständig neu angestellt werden muss.
Zum linken Unterbauch hatten Sie schon gesagt, die Vertikel. Auch das ist etwas, was ja immer wieder mal auftreten kann und solche Bauchschmerzen machen kann. Da hatten wir ja auch schon mal eine Spezialsendung drüber, aber die diese Probleme treten natürlich jetzt, wenn wir über unklare Bauchschmerzen reden, doch auch in den Vordergrund in einer bestimmten Altersgruppe zumindest. Und wir reden ja jetzt über Erwachsene. Nachher haben wir Gelegenheit, noch speziell bei Kindern das kennenzulernen. Wie verhält sich das mit Divertikel und deren Entzündung, mit solchen Darmausstülpungen also?
Ja, also diese Darmausstülpungen können sich entzünden. Viele Menschen haben Darmausstülpungen, die ja häufig keinerlei Symptome hervorrufen. Wenn die sich aber entzünden, kommt es eben zu einer Bauchfellreizung. Und wenn sie sich sehr stark entzünden, kann es sogar zu einem Durchbruch dieses Divertikels kommen. Und aus diesem Grunde ist es eben wichtig, dann eine Diagnostik zu machen. Dort wäre es eben so, wenn man den klinischen Verdacht auf eine Divertikulitis hat, also eine Entzündung eines Divertikels, die hohen Entzündungszeichen hat und vor allem schon eine Bauchfellreizung hat, würde man in diesem Fall nebst dem Ultraschall, den man macht, eine Computertomographie durchführen, um diese Divertikulitis eben auszuschließen, die dann bedingen würden, dass man den Patienten direkt operieren muss.
Also schon sehr zeitnah dann das Problem lösen. Besser ist es, das hatten wir damals so festgestellt, dass so etwas abklingt und dass man dann, wenn keine Beschwerden vorliegt, aber bei immer wiederkehrenden, vorher wiederkehrenden Beschwerden überlegt, ob man dann nicht in einer solchen gesunden Phase doch dieses Stückchen entfernt vom Darm. Das ist heute noch der Stand?
Das ist absolut der Stand heute. Man versucht, wenn keine Komplikationen, die eine sofortige Operation bedürfen, vorliegen, stets eine antibiotische Therapie, versucht die Entzündung abklingen zu lassen und dann in einem entzündungsfreien Intervall den Patienten zu operieren.
Und dabei dann auch möglichst wenig Dickdarm zu opfern, so schon wie möglich vorzugehen. Das geht dann auch mit kleinen Schnitten, Schlüssellochchirurgie, aufwendig und irgendwie auch kunstvoll. Mein Kollege Martin Winkelheide, der hatte ja in ihrer Klinik Gelegenheit, eine solche Operation, die in ihrem Alltag reine Routine ist, mal zu verfolgen.
Universitätsklinik Freiburg.
Wir operieren hier einen 70-jährigen Patienten mit einer stattgehabten Sigma-Divertikulitis.
Der Patient liegt in Narkose, das Operationsfeld ist desinfiziert.
Wir machen den Dickdarm erstmal mobil an seinen natürlichen Verwachsungsstellen, lösen wir den Dickdarm ab.
Sie nehmen ein Stück Darm weg?
Ja, wir würden das Stück Darm wegnehmen, das divertikeltragende Stück Darm ist.
Professor Uwe Wittel setzt einen ersten Schnitt direkt unterhalb des Bauchnabels. Dort führt er einen Trokar ein. Über die durchsichtige Plastikröhre bringt er Licht und eine Kamera in den Bauchraum. Der Bauchraum wird mit Kohlendioxid gefüllt, damit Platz ist zum Gucken und zum Arbeiten. Drei weitere kleine Schnitte, drei weitere Zugänge zur Bauchhöhle für die Geräte zum minimalinvasiven laparoskopischen Operieren.
Wir nehmen jetzt das Sigma von der Bauchwand ab.
Was Sie da alles durchschneiden, nähen Sie das nachher wieder fest?
Nein, diese Schichten verwachsen wieder von ganz alleine. Der Darm wird sich da wieder anlegen und dort auch wieder festwachsen. Wir haben jetzt die Stelle identifiziert, an der wir den Darm absetzen möchten. Wir nehmen jetzt ein Klammernahtgerät, mit dem wir den Darm gleichzeitig verschließen und abschneiden können.
Das heißt, an der Stelle wird jetzt gleichzeitig geschnitten und getackert.
Genau.
Das ist wie so eine große Zange, ne, die den Darm umfasst.
Man sieht an dem unteren Teil der Zange so ein grünes Magazin, in dem lauter kleine Klammern drin sind, damit ihr eine Rille, in der das Messer zum Abschneiden dann zuerst nach vorne und dann wieder nach hinten fährt. Jetzt schließen wir die Zange und jetzt lösen wir langsam aus, indem wir die Klammernaht nach vorne. Man spürt das richtig, wie man die einzelnen Klammern zubiegt.
Sie haben jetzt einen Schnitt gesetzt in
Genau.
der Bauchdecke.
Wir müssen ja auch das Präparat, das wir jetzt abgesetzt haben, irgendwo herausholen. Das ist oberhalb des Schambeins. Das heißt, bei normaler Unterwäsche ist das nicht sichtbar.
Das ist wie so ein Fenster zum Bauch und darüber holen Sie den Darm raus.
Bereiten wir den Darmabschnitt vor, indem wir noch die Fettanhängsel entfernen an der Stelle, wo wir die eigentliche Naht machen möchten. Wir haben jetzt die spezielle Klemme angesetzt. Die hat eben so Vertiefungen, dass man immer wieder durch das Gewebe durchsticht, wellenförmig.
Das heißt, Sie machen mit einem Faden, den Sie einmal durchführen, eine ziemlich komplexe Naht direkt. Jetzt schneiden Sie mit einem normalen Skalpell.
Jetzt kommt hier so ein Kopf für ein Klammernahtgerät rein und wird hier drin festgeknotet. Das brauchen wir gleich, um die Anastomose dann im Bauchraum anlegen zu können.
So, das Saallicht ist wieder aus. Der Bauch wird wieder aufgepumpt.
Wir müssen jetzt den Schließmuskel etwas aufdehnen, damit er durch unser Klammernahtgerät eben nicht beschädigt wird. Das ist ganz wichtig.
Das heißt, das Gerät, um die Naht zu machen, führen Sie jetzt durch den After ein?
Genau, das Gerät ist vorne nicht ganz rund, sondern etwas scharfkantig. Und um da Verletzungen und Probleme zu vermeiden, dehnt man das mit so stumpfen Instrumenten etwas vor.
Jetzt wird das Gerät eingeführt.
Man sieht es jetzt, wie es im Enddarm langsam nach oben geschoben wird.
Aber die Stelle ist ja vernäht, ne?
Jetzt bohren wir einfach mit dem Dorn des Gerätes einfach durch.
Jetzt werden die beiden Teile zusammengeführt.
Genauso wie bei der geraden Naht werden jetzt bei dieser kreisrunden Naht die Klammern wieder verformt.
Das heißt, innen ist dann auch nochmal geschnitten und getackert worden.
Genau, man sieht jetzt an dem Kopf des Gerätes, dass sowohl von dem einen wie vom anderen Teil ein kreisrundes Stück mit ausgeschnitten wurde.
Und die Naht ist ja besonders wichtig, denn die muss halten.
Wir machen jetzt eine Dichtigkeitsprüfung unserer Anastomose über diesen eingelegten Katheter. Werden wir jetzt Luft in den Enddarm hineinblasen und schauen wie bei einem Fahrradreifen, ob es aus unserer Nahtstelle herausblubbert.
Also Sie spülen da Wasser in den Bauchraum rein,
ja,
und Luft kommt durch den Schließmuskel, wird reingeblasen und wenn dann irgendwas undicht ist, dann gibt es Bläschen und es blubbert.
Lädt sich gut auf und man sieht nirgends blubbern.
Das sieht ziemlich dicht aus.
Ja.
So, die Arbeitsgeräte sind draußen. Jetzt wird Schicht für Schicht wieder alles zugenäht.
Zuerst werden wir Bauchfell zunähen.
So, alle Löcher zu?
Alle Löcher zu. Alles fertig, problemloser operativer Verlauf.
Vielen Dank.
Danke.
Tja, also Ihr Alltag dort im Operationssaal, erfreulich. Dann nicht alle laufen so vom ursprünglichen Befund her. Aber nehmen wir mal Gallenblase, Wurmfortsatz, jetzt auch hier die Vertikel als durchaus ja häufige Operationen. Wie ist denn da so ein postoperativer Verlauf? Wie schnell kommen die Patientinnen und Patienten wieder auf die Beine? Wie geht's denen dann und was muss man nachsorgen?
Je nachdem, wie schwer die Entzündung im Bauchraum war, würde man für einige Tage an eine antibiotische Therapie noch anschließen. Die Mobilisation, also das Aufstehen aus dem Bett, beginnt direkt am nächsten Tag nach der Operation. Je länger man den Patient immobilisiert, umso ungünstiger ist das letztlich für den Patienten. Anfangs mag das nur mit Hilfe gehen. Innerhalb von ganz wenigen Tagen ist es dann aber auch selbstständig wieder möglich. Wenn Drainagen eingelegt werden, was bei Operationen, die einen Eiterherd beheben, häufig der Fall ist, werden die typischerweise nach zwei, drei Tagen entfernt. Und letzten Endes, auch womit man früher sehr vorsichtig war mit dem Kostaufbau, dass man eben lange nüchtern sein musste, das ist mittlerweile auch so, dass man dort sehr liberal ist und auch den Patienten, wenn er es verträgt und auch wirklich nicht das Gefühl hat, dass ihm schlecht wird, dabei relativ früh was zu essen anbietet.
Und der Klinikaufenthalt ist dann auf wenige Tage begrenzt wohl?
Das ist richtig. Ein Klinikaufenthalt nach einer Blinddarmentzündung liegt circa bei 3 Tagen, nach der Gallenblasenentfernung vielleicht bei 3, 4 Tagen. Also je nachdem, wie schwer natürlich die Entzündung war und wie viele Begleiterkrankungen ein Patient hat, ist das davon abhängig.
Professor Wittel hat auch Fragen schon gesichtet. Ich würde eine stellen, die sich lässt sich wahrscheinlich ganz schnell beantworten. Ein Hörer schreibt, er hat die Probleme im Dünndarm gehabt mit Divertikeln, weil wir immer vom Dickdarm reden und auch schon mal eine OP gehabt. Ist das häufig oder muss man da nur dran denken, auch wenn es selten ist? Das ist jetzt Havarietraining live. Die Leitung kriegen wir jetzt nicht gestrickt. Wir basteln sie dann während der Nachrichten und wir kommen auf unser Schwerpunktthema unklare Bauchschmerzen nach den jetzt folgenden Nachrichten wieder zurück. Willkommen zum dritten Teil der heutigen Sendung mit Christian Flotter am Mikrofon. Unser Schwerpunktthema sind ja unklare Bauchschmerzen. Unser Experte ist Professor Uwe Wittel von der Universitätsklinik Freiburg, Chirurg, Bauchchirurg von Hause aus. Und ich würde gern nochmal auf die Frage, die wir da aus technischen Gründen, die Leitung quiekte ein bisschen am Schluss der letzten halben Stunde nicht beantwortet bekam, vielleicht doch noch mal stellen, nämlich können solche Divertikel auch im Dünndarm auftreten?
Ja, diese Divertikel können in der Tat auch im Dünndarm auftreten, sind dort aber sehr viel seltener. In aller Regel treten sie in den ersten Dünndarmabschnitten auf und sind auch eher selten durch Entzündung gekennzeichnet. Häufiger blutet es mal aus diesen Divertikeln, sodass eben Darmblutungen daraus entstehen und müssen dann eben operiert werden, wenn sie Komplikationen machen. Aber die meisten Menschen, die diese Divertikel haben, merken auch da nichts von.
Da hätten Sie dann allenfalls durch die Schmerzen und vielleicht durch Blutverlust einen Verdacht? Oder wie würden Sie den ein Stück diagnostisch unterstützen, um so etwas auch auszuschließen? Weil man ja zunächst einmal an Dickdarm-Divertikel denkt.
Ja, man würde im Prinzip man hätte diese Blutungsquelle möglicherweise im Darm oder eben diese Schmerzen im linken Oberbauch oder im Mittelbauch, würde dann in aller Regel einen CT machen und dann diese Entzündungsreaktion um ein Divertikel sehen. Bei den Blutungen müsste man eben eine Magen- oder Darmspiegelung machen, um die Blutungsquelle zu lokalisieren, wobei das sehr schwierig sein kann, bei Dünndarmdivertikeln die genaue Stelle zu finden, aus der es tatsächlich blutet.
Das müssten Sie aber wissen, wenn Sie operieren, weil der ja auch sehr lang ist. Oder finden Sie die auch ohne, dass man die jetzt wirklich genau lokalisiert hat?
Die Dünndarmdivertikel kann man eigentlich ganz gut sehen. Anders als die Dickdarmdivertikel verstecken die sich nicht in diesen Fettanhängseln am Darm, sondern sind in aller Regel ganz gut sichtbar. Also man findet die dann in aller Regel gut.
Eine andere Frage bezieht sich nochmal auf die Operation von Divertikeln, und zwar den am Dickdarm. Wie lange ist der Aufenthalt im Krankenhaus, möchte ein Hörer aus Bayreuth hören.
Der Patient, dessen Beispiel Sie ja gehört haben in der Darstellung, war letztlich 6 Tage stationär bei uns. Der Postaufbau ist am ersten Tag im Prinzip begonnen worden. Er durfte am ersten Tag essen und trinken, konnte aus dem Bett und wie gesagt, liegt in aller Regel um eine Woche ungefähr.
Dankeschön, das waren jetzt erste Nachfragen. Ich habe Ihnen die Nummer gegeben, ich sage sie nochmal, 00800 4464 4464. Wir haben ja jetzt noch eine geraume Zeit für Ihre Fragen auch. Ich würde aber jetzt gerne auf das Thema kommen, noch einmal Bauchschmerzen im Kindes- und Jugendalter. Und ich begrüße am Telefon zu diesem Aspekt Privatdozent Dr. Burkhard Rodeck. Er ist Kindergastroenterologe und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Rodeck.
Schönen guten Tag, Herr Flotow.
Bauchschmerz bei Kindern, dahinter kann ja eine akute Entzündung stecken. Wir haben über akute Blinddarmentzündung gesprochen. Ist das bei Kindern auch so zu erkennen, wie wir das im Erwachsenenbereich besprochen haben? Oder ist das doch noch ein bisschen anders, bunter und vielleicht sogar schwieriger?
Es ist bunter, so würde man das zunächst einmal sagen. Es ist sehr altersabhängig. Natürlich, je älter ein Kind ist, umso eher kann es Schmerzlokalisation gut angeben, umso eher kann es jetzt gerade bei dem von Ihnen angesprochenen Beispiel einer guten Blinddarmentzündung auch sagen, wo die Schmerzen sind, wie sie aussehen, und dann ist es vergleichbar mit einem Erwachsenen. Wenn Sie ein Kleinkind haben, wenn Sie einen Säugling haben mit einer ähnlichen Problematik, das natürlich seltener ist, ist das natürlich schwieriger, weil dieser Patient eine genaue Schmerzlokalisation nicht angeben kann und alles, was im Bauch und um den Bauch herum irgendwie unangenehm ist, auch in den Bauch hinein projiziert. Insoweit ist hier die klinische Untersuchung vielleicht noch wichtiger als die Anamnese und die direkte Schmerzangabe des Patienten.
Was sind andere mögliche Ursachen für akute Bauchschmerzen bei Kindern, vielleicht auch in den unterschiedlichen Altersgruppen? Also Säuglinge ist ja nochmal etwas ganz anderes dann vielleicht als Kleinkinder und dann aber auch größere, ältere Kinder und auch sogar Jugendliche dann.
Also bei den ganz kleinen Säuglingen haben wir sehr viel zu tun mit den sogenannten Drei-Monats-Koliken oder Säuglingskoliken. Ein noch nicht sehr gut verstandenes Krankheitsbild, was aber keine Akutproblematik in dem Sinne nach sich zieht, dass man sofort tätig werden muss. Es gibt aber andere Situationen, wo man sofort tätig werden muss. Entweder chirurgisch, wie bei dem Kollegen, den wir eben gehört haben, oder aber auch interventionell, wie wir sagen. Eines davon ist zum Beispiel die sogenannte Invagination. Das ist eine Darmeinstülpung, kommt häufig vor nach akuten Magen-Darm-Infekten. Dort wird dann ein Lymphknoten in der Regel, der in den Aufhängeapparaten des Darmes sitzt, vom Darm selbst als Stuhl wahrgenommen und er schiebt das sozusagen in den nachfolgenden Darm hinein und dann kommt es zu dieser Darmeinstülpung. Die muss man natürlich erkennen, das macht heftige Schmerzen und die muss man dann auch entsprechend behandeln. Typischerweise spielt sich sowas ab beim Übergang von Dünndarm zu Dickdarm und man kann das mit einem Einlauf sonografisch gesteuert wieder zurückdrücken. Das muss aber sofort erkannt werden und zügig eben auch behandelt werden. Wenn das nicht passiert, dann wird das ein chirurgischer Fall mit möglicherweise dann auch der Notwendigkeit, Darmanteile zu entfernen.
Also das ist ein Beispiel, wie ein eigentlich dramatisches Bild dann auch sogar noch konservativ ohne Operation behandelt werden könnte. Da denkt ein Pädiater, eine Pädiaterin immer auch dran an so eine Möglichkeit.
Da denkt sie immer dran, das muss man auch tun, wenn das wirklich, ich sag mal, etwas salopp verpennt wird, dann ist das nicht gut.
Welche Rolle spielen Blasenentzündungen, auch Steine, Nieren, Gallensteine dann im Kindes- und Jugendalter oder auch Darmentzündungen?
Alles spielt eine Rolle, allerdings deutlich in geringerem Umfang als bei vielen Erwachsenen. Aber Sie sprechen damit ein wichtiges Thema an, dass gerade jüngere Kinder dazu tendieren, Schmerzen, die um den Bauch drumherum liegen, also auch eine Lungenentzündung zum Beispiel in den unteren Lungenabschnitten oder eine Rippenfellentzündung, dort eben als Schmerzangabe zu empfinden und auch dort entsprechend zu äußern. Das heißt, der Kinder- und Jugendarzt muss daran denken, dass er nicht nur an Ursachen im Bauch selbst denkt, sondern auch drumherum. Natürlich kann auch eine Blasenentzündung oder Harnwegsinfektion auch zu Bauchschmerzen führen. Natürlich kennen wir auch Gallensteine, auch im Kindes- und Jugendalter. Sie werden häufiger entdeckt, nachdem man eben viel sonografiert, machen in der Regel keine Probleme, aber können auch Probleme machen.
Und gibt es ganz bestimmte Erkrankungen, die dann auch im Erwachsenenalter eine Rolle spielen, also Autoimmunerkrankungen im Darm, vielleicht aber auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die dann bleiben?
Ja, da sprechen Sie ein weiteres großes Thema an. Das eine ist natürlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hier kennen wir einmal die Zuckerunverträglichkeiten, die klassische Laktoseintoleranz, also Milchzuckerunverträglichkeit, oder auch eine Fruchtzuckerüberempfindlichkeit. Das sind die, ich nenne es mal Apfelsafttrinker, die eben zu viel Apfel zu sich nehmen. Am Apfel ist verhältnismäßig viel Fruchtzucker drin und das kann bei manchen Leuten ein Problem machen. Dazu gehören dann auch diejenigen, die viele Fertiggetränke wie Eistee oder entsprechende Dinge zu sich nehmen. Da sind Zuckerersatzstoffe drin, die auch von manchen Dermen nicht gut vertragen werden. Und ein wichtiges Thema, was Sie ja auch angesprochen haben, sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die wir natürlich im Kindes- und Jugendalter auch kennen und die sich ähnlich wie im Erwachsenenalter dann präsentieren und die ähnlich auch behandelt werden müssen. Aber auch da muss man dran denken.
Infekte sind natürlich klar, da wird man zunächst immer dran denken. Der Kinderarzt, die Kinderärztin guckte früher immer dann als allererstes, wenn da irgendetwas im Bauch war, auch in die Ohren, dass da eine Mittelohrentzündung vielleicht sein könnte oder ein Infekt. Da hängt dann ganz viel zusammen und drückt sich dann zunächst im Bauch aus oder wie muss man das erklären?
Das kann sein, dass ein kleines Kind, was fiebernd ankommt, auch eine Mittelohrentzündung hat oder eine Rachenentzündung hat, die Schmerzen, die es dann insgesamt verspürt, dann auch mal im Sinne von Bauchschmerzen äußert. Insoweit ist eine komplette körperliche Untersuchung bei einem Kind mit einer solchen Schmerzäußerung notwendig. Das heißt also nicht, ich darf nur auf den Bauch gucken, sondern muss mir das gesamte Kind angucken. Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang die sogenannte Anamnese, also die Vorgeschichte. Wenn ich weiß, dass in der Familie eine Magen-Darm-Infektion gerade rumgeht, auch bei Geschwisterkindern, dann ist es natürlich naheliegend, dass bei einer entsprechenden Problematik auch das betroffene Kind, was vor mir sitzt, etwas Entsprechendes hat.
Sie hatten es schon angesprochen, auch der Bauch als Projektionsort für ganz andere Aspekte bei dem Kind, nämlich möglicherweise ein Konflikt, eine Angst, wo etwas irgendwie dann in dem Bauchraum auch mit solchen unklaren, diffusen Bauchschmerzen auch assoziiert sein kann. Spielt das eine immer größere Rolle, vielleicht sogar auch jetzt in der Pandemie?
Das ist ein neues Thema, eine spannende Sendung, muss ich sagen, die natürlich ein weites Feld wieder eröffnet. Ja, natürlich. Wir haben neben den klaren, organisch begründbaren und auch hier in der Ursache gut bekannten Gründen für akute Bauchschmerzen oder auch für chronische Bauchschmerzen andere Gründe, die nicht so gut fassbar sind, die auch nicht an einem Organ festzumachen sind. Und hier sprechen Sie gerade den Bereich des sogenannten funktionellen Bauchschmerzen an oder der des Reizdarmsyndroms. Auch hier sind die Ursachen nicht gut verstanden, aber es ist die klassische Situation, dass der Patient von Doktor zu Doktor läuft und jeder macht seine Diagnostik und findet nichts. Und hier muss man dann irgendwann mal umschalten und muss sagen, es geht jetzt hier nicht mehr um eine Diagnostik, sondern hier geht es darum, dass wir für den Patienten eine gute Therapie anbieten. Und die gibt es eben auch bei dieser Problematik. Das kann man medikamentös behandeln, das kann man verhaltenstherapeutisch behandeln. Man muss dann aber hier ein bisschen weiter denken als diagnostisch, sondern muss dann dem Patienten auch eine vernünftige Therapie anbieten, damit er von seinem Problem befreit wird.
Wir haben eine Tour d'horizon gemacht über Bauchschmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Und ich bedanke mich bei Privatdozent Dr. Burkhard Rodeck. Er ist Kindergastroenterologe und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Einen schönen Tag noch.
Dankeschön.
Unklare Bauchschmerzen und Professor Wittel von der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg hat auch weitere Fragen dort gesichtet. Und es gibt so einen unklaren Befund, unklare Beschwerden. Eine Hörerin hat manchmal Bauchschmerzen im Oberbauch unterhalb der Rippen. Jetzt hat sie die Seite nicht angegeben, aber wenn wir mal rechts, links diskutieren, wir haben ja schon gehört, was da möglicherweise auf der rechten Seite sein kann. Sie bräuchten dann noch viel andere Informationen, aber vielleicht, dass Sie doch mal ansprechen, woran Sie denken würden, wenn ein Patient, eine Patientin kommt und darüber klagt.
Wichtig ist natürlich die Frage, in welchem Zusammenhang treten diese Beschwerden auf? Sind sie nahrungsabhängig? Also treten sie vor dem Essen auf oder eher nach dem Essen? Dann natürlich die Lokalisation rechts, links, hatten Sie ja schon erwähnt. Die rechte Seite würde eher in Richtung Gallenwege möglicherweise gehen, während die linke Seite eher in Richtung lokalisiert ist, gehen würde, sodass man hier je nach Seite und je nach Nahrungsmittel oder je nach Nahrungsaufnahme an ein Magengeschwür zum Beispiel denken kann oder eben an eine Gallenkolik, die auch durchaus auftreten kann. Auch die Frage, ob bestimmte Speisen zum Beispiel diese Schmerzen auslösen können, ob sie tags oder nachts auftreten, können hier einen im Prinzip weiterbringen. Und so auf den ersten Blick ist natürlich die Gallenblase das, was sehr häufig ist und Schmerzen bereitet. Und oder ein Magengeschwür oder eine Magenschleimhautentzündung ist hier eine weitere Differentialdiagnose. Für den Schmerz ist er linksseitig lokalisiert.
Also da wirken dann die Chirurgen und auch die Gastroenterologen dann von der internistischen Seite zusammen bei der Abklärung, die da notwendig ist. Wir haben aber jetzt mal eine konkrete Situation. Ein Hörer, nämlich vom Bodensee, ist jetzt in der Leitung und der kann das sehr viel besser und genauer konkretisieren, als jetzt in einer E-Mail ja auch möglich ist dann. Einen schönen guten Tag an dem Bodensee.
Ja, hallo, hier ist der Büttner. Bei mir ist es so, vor 10 Jahren hatte ich das erste Mal Bauchschmerzen, aber richtig heftige Bauchschmerzen. Dann hat man mich ins Krankenhaus eingewiesen, da haben sie mich 3 Tage da behalten. Ich habe dann auch Schmerzmittel bekommen, intravenös. Und dann beim Ultraschall haben sie rätselratend dagestanden und haben gesagt, da ist nur Luft im Darm, sonst gar nichts. Das war aber nicht das erste Mal. Also Sie hören mich, ne? Es ist so still.
Ja, wir hören Ihnen zu. Wir sind über drei Orte verteilt. Ja, genau.
Wunderbar. Das blieb nicht bei diesem einen Mal, sondern 2, 3 Jahre später hatte ich die gleichen Bauchschmerzen wieder. Und die Schmerzen sind so extrem, dass sie bis zum Erbrechen führen. Dann hatte mein Hausarzt extra im Krankenhaus nochmal angerufen und gesagt, die sollen mir bitte nicht den Bauch aufschneiden. Er glaubt nicht, dass es der Blinddarm ist. Dann, ich mache jetzt mal einen Sprung, jetzt Mitte November war ich wieder im Krankenhaus. Da konnten sie mich gar nicht da behalten, weil sie kein Bett mehr frei hatten. Wahrscheinlich wegen der aktuellen Pandemie bedingt sind zu viele Betten belegt. Die haben mir jetzt Mitte November intravenös Novalmin gegeben. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Und ein Mittel, das den Stuhl im Darm ein bisschen weicher macht. Wieder gleiches Problem, im Prinzip nur Luft im Darm. Was diese und jedes Mal, wenn Sie Blutuntersuchungen machen, finden Sie erhöhte Entzündungswerte. Mein Hausarzt hat mir jetzt für den Notfall Makrogol empfohlen, was auch den Darm, was den Stuhl ein bisschen weicher macht, so über Nacht vor allem. Und Novalmin als akutes Schmerzmittel dann auch. Ich habe genau zugehört bei der Sendung, was ich nicht ganz verstehe. Es hieß ganz am Anfang, im Dickdarm gibt es keinen Nerven, die eine Schmerzweiterleitung verursachen können. Aber was löst dann diese furchtbaren Schmerzen aus? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Ja. Was auch ist, wenn ich dann zum Beispiel Stuhlgang wirklich habe, also auf Toilette bin und es kommt auch was zum Dickdarm raus oder zum After raus und diese Bauchschmerzen lassen aber nicht nach. Die kommen immer so anfallweise, so alle halbe Stunde ist es ganz extrem und ich krümme mich dann im Bett vor Schmerzen und weiß nicht, wie ich mich noch drehen soll.
Ich würde vorschlagen, Herr Büttner, dass Professor Wittel einfach jetzt mal, auch vielleicht hat er ja Nachfragen auch an Sie, doch einfach das mal versucht, ganz generell einzuordnen und dann mag da ja noch die Nachfrage auch gestellt werden.
Gerne, ja.
Also wie Sie selber ja schon bemerkt haben, es ist relativ schwierig rauszukriegen, was das Problem tatsächlich ist. Sie waren mehrfach jetzt letztlich im Krankenhaus. Vor 10 Jahren ging das Ganze los und es fing immer wieder an. Die Tatsache, dass man Luft im Darm findet, spricht dafür, dass die Luft entweder verstärkt in den Darm gelangt durch etwas, was man isst zum Beispiel und sich irgendwie schäumt. Das ist eine Möglichkeit, das ist aber sehr selten, das werden Sie wahrscheinlich nicht gemacht haben. Oder dass eben die Luft nicht richtig weiter transportiert ist, weil irgendwo ein Knick ist. Und da, so wie Sie das beschreiben, sind zum Beispiel wieder auftretende Abknickungen des Darmes möglich. Das kann zum Beispiel durch eine Verdrehung des Sigmas, also dieses S-förmigen Dickdarmabschnitts entstehen, die dann eben sich verdrehen. Sie haben die Beschwerden und spontan drehen die sich möglicherweise wieder zurück. Die Schwierigkeit ist, und das ist auch das, woran Ihre Ärzte natürlich scheitern haben, ist die Tatsache, dass man im Normalzustand außer der Luft, also dem, was war, nicht mehr viel findet und auch nur sehr schwer die Ursächlichkeit tatsächlich beweisen kann dafür. Und Das ist letzten Endes was möglicherweise eines oder was möglicherweise das Problem ist, wobei es natürlich als Ferndiagnose sehr schwierig ist in dieser Situation.
Aber das wäre etwas, was, wenn jetzt insgesamt so ein Krankheitsbild diskutiert wird, Professor Wittel, dass man, woran Sie auch denken würden. Das klingt ja auch durchaus dramatisch, sind ja heftige Schmerzen, die man offenbar dabei
Ja.
dann auch hat. Ist denn die Richtung, die jetzt der Hörer auch angedeutet hat, also etwas zur Stuhlkonsistenzveränderung beispielsweise, ist das der Weg, den man gehen kann, oder haben Sie da noch andere Wege, die Sie dort auch beschreiben können?
Also letztlich ist es eine symptomatische Therapie, die durchgeführt wird. Novalgin ist das Schmerzmittel, das in diesem Fall gegeben wird. Und eine Stuhlregulation ist sicherlich eine Möglichkeit, wenn man damit eine Befundverbesserung oder eine Schmerzverbesserung oder ein selteneres Auftreten dieser Episoden erreicht. Wenn es letztlich keinen Effekt hat, dann ist es eben keine, sage ich jetzt mal, langläufig Verstopfung, wie man jetzt vielleicht gedacht hat, sondern tatsächlich irgendein mechanisches Problem, und eine Darmspiegelung wird sicherlich auch schon gemacht worden sein, wird auch erstmal nichts zeigen, und es wird schwierig sein, dort eine Diagnose tatsächlich zu stellen, wenn nicht wirklich in dieser akuten Phase es zufällig zum Beispiel in einem CT abgebildet wird.
Ich würde gerne das vielleicht vom Fachmann von Ihnen eben halt doch zusammenbinden lassen. So wie es klingt jetzt nach Ihrer Schilderung, ist es zwar sehr schmerzhaft, wird auch dramatisch erlebt, aber eigentlich letztlich in Anführungszeichen fast harmlos.
Wenn es sich selbstständig zurückdreht, ist dieser Dickdarm-Volvulus, wie man ihn nennt, an sich harmlos. Wenn er sich allerdings nicht zurückdreht und diese Schmerzen bleiben, dann ist er eben nicht harmlos und muss tatsächlich operiert werden. Und das ist letztlich nicht abzuschätzen, was jetzt bei so einer Erkrankung dann
Aber
folgt. Das
vielleicht
ist
kann der
akut.
Hörer noch mal das, was Sie jetzt eingeordnet haben, auch noch mal bei seinen behandelnden Ärzten auch so vorstellen und sich daraufhin möglicherweise dann auch noch mal beraten lassen. Es gibt jetzt einen anderen Hörer in der Leitung. Einen schönen guten Tag nach Klingenthal, sehe ich gerade.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Ja, mein Name ist Thomas Panse. Ich bin jetzt 49 Jahre alt und ich hatte vor knapp 12 Jahren eine gedeckt perforierte Sigma-Divertikulitis, die damals nach einigen Überlegen nicht operiert worden ist, sondern mit Antibiotika-Behandlung über 10 Tage per Infusion dann wieder ganz gut in den Griff bekommen wurde. Und dann hat anschließend nochmal, ich glaube, 4 Wochen danach, hat mein Hausarzt nochmal ein CT machen lassen, um zu schauen, wie das verheilt ist. Und da hatte die Radiologin mir gesagt, dass das sehr gut verheilt wäre, sich kein Abszess gebildet hat. So, und damit war die Geschichte erstmal erledigt. Ich habe mich natürlich mit dem Thema beschäftigt und auch von den Ärzten informieren lassen, was das eigentlich bedeutet. Und die haben mir auch gesagt, dass das wiederkommen kann, haben mir auch gesagt, dass eine Operation eigentlich keine Option ist, weil diese Ausbreitung dieser Divertikel über so einen großen Bereich des Darmes sich erstreckt, dass man quasi nicht diesen ganzen Abschnitt rausnehmen kann, weil das zu viel ist. Das heißt, ich muss also damit leben. Das hat bisher auch ganz gut geklappt. Nachdem ich anfangs mich da belesen hatte, was man alles noch essen darf und was nicht, und ich mir da immer mehr Gedanken gemacht habe, habe ich dann entschieden, überhaupt nichts mehr zu lesen und einfach wieder alles zu essen. Das habe ich so gemacht. Das hat auch gut funktioniert bis heute. Allerdings ist es so, dass ich im Abstand von, ich würde jetzt mal sagen, 1 bis 2 Jahren durchaus immer mal wieder Schmerzen im linken Unterbauch habe. Schon deutliche, aber jetzt nicht so, dass man es nicht aushalten kann, also wie der vorhergehende Hörer hier beschrieben hat, dass man gekrümmt im Bett liegt. Das habe ich also nicht erlebt, aber schon so, dass man auch etwas vorsichtiger läuft, um die Erschütterung zu reduzieren. Und bei einer solchen Episode war ich mal bei meinem Hausarzt, weil ich eben wieder auch eine gewisse Angst hatte, dass das jetzt wieder losgeht und vielleicht auch der Verlauf diesmal dann noch dramatischer ist mit dem richtigen Durchbruch oder was auch immer. Und der Hausarzt hat eine Blutkontrolle gemacht und hat mir versichert, dass keinerlei Entzündungswerte in irgendeiner Form auffällig sind, dass also eine Entzündung nach seiner Einschätzung nicht da sein kann und die Schmerzen irgendwo anders herkommen müssen. Und jetzt meine Frage, es kann sein, dass diese Schmerzepisode Episoden zusammenhängen, das könnte ich im Nachhinein eigentlich mehr ganz zusammenbringen, mit schwerer körperlicher Belastung, das heißt was schweres Heben und so weiter. Und jetzt ist meine Frage, kann durch die damalige akute Entzündung dort irgendwo im Bauchfell irgendwas an Verwachsungen sein, was dann durch eine Reizung, durch schwere körperliche Tätigkeit irgendwo gereizt wird und dann die Schmerzen verursacht? Ja. Weil eine Entzündung war es ja offensichtlich nicht.
Ja, Herr Panse, vielen Dank für die Frage und die Bitte um Einordnung an Professor Wittel.
Ja, also die stattgehabte gedeckt perforierte Sigma-Divertikulitis ist sicherlich gut ausgeheilt. Und die Differentialdiagnose ist natürlich so, da haben Sie völlig recht, ob das jetzt immer wiederkehrende kleine Schübe dieser Divertikulitis sind, die Sie haben ja sehr viele Divertikel, oder einfach nur Verwachsungen. Verwachsungen können natürlich nach so einer Sigma-Divertikulitis auftreten, dass sie jetzt mit körperlicher Arbeit da Beschwerden auslösbar sind, die über längere Zeit anhalten, ist eher untypisch für diese Beschwerden. Insbesondere dann, wenn Sie sagen, es ist ein Erschütterungsschmerz, spricht das eigentlich sehr für eine zumindest lokale Entzündung, wo eine gewisse Bauchfellreizung aufgetreten ist. Das ist ein typisches Zeichen eben, ist der Erschütterungsschmerz für eine Bauchfellreizung. Wobei das natürlich jetzt nicht so gut erklärt ist, wieso dann die Entzündungswerte eben nicht angestiegen sind. Die müssten theoretisch natürlich ansteigen. Ich würde an Ihrer Stelle sicherlich nochmal die Entzündungswerte kontrollieren und in so einer Episode tatsächlich nochmal zum Hausarzt gehen. Das ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass das nicht doch kleine Schübe sind. Und wenn es Schübe sind, die Sie tatsächlich alle immer wiederkehrend beschäftigen und plagen, sollte man sich trotz der vielen Divertikel tatsächlich überlegen, ob man das nicht operiert. Letztlich ist die Funktion der Operation nicht zwingend, alle Divertikel im Darm zu entfernen, sondern eine Hochdruckzone, die praktisch diese Entzündung dieser Divertikel hervorruft, zu entfernen. Und dafür muss man nicht den Dreiviertel des Darmes entfernen, sondern auch nur ein kurzes Stück.
Jetzt gehen wir auf die Nachrichten zu. Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Dank an unseren Studioexperten, aber auch vor allem Professor Uwe Wittel, geschäftsführender Oberarzt und Leiter des Internationalen Pankreaskarzinomzentrums an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Uniklinikums Freiburg. In einer Woche gibt es zum Thema Endometriose eine Sprechstunde und jetzt folgt die Sendung Umwelt und Verbraucher. Da geht es um Grönlands Gletscher, die schmelzen.